Einen wunderschönen Grüß Gott miteinander und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Mikros Dynamis aus Nordbayern. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und unsere Sendung hören. Unsere heutigen Themen sind jüdisches Leben in Bad Kissingen und das Interview mit dem ehemaligen Yogalehrer Erik Mosimann. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer Produktion. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Wenn Sie im Norden Bayerns unterwegs sind, können Sie sich in zahlreichen Museen und kulturellen Einrichtungen ein Bild von Zeugnissen der jüdischen Geschichte dieser Gegend machen. Es gab nämlich seit vielen Jahrhunderten jüdisches Leben in Nordbayern und das Kennzeichnende von dieser Gegend ist, dass es dort das sogenannte Landjudentum gab. Das heißt, auch in der ländlichen Gegend, in Dörfern, gab es zahlreiche jüdische Mitbürger, die, wie gesagt, seit Jahrhunderten ja das Leben in Nordbayern auch mitgeprägt und mitgestaltet haben. In Bad Kissingen beispielsweise, in Unterfranken, im Norden Bayerns gibt es eine Ausstellung zu diesem Thema, und zwar die Dauerausstellung Jüdisches Leben in Bad Kissingen. Diese Ausstellung ist jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr geöffnet und dort kann man sich gut über die Geschichte der Kissinger Juden informieren. Unmittelbar neben dem großen Salinenparkplatz befindet sich das jüdische Gemeindehaus in Bad Kissingen in der Promenadenstraße. Dort sind zahlreiche Dokumente, Fotografien oder auch andere Ausstellungsgegenstände zu sehen. Man kann alte Schriftrollen, Bücher, rituelle Gegenstände betrachten und der Besucher erhält einen kleinen Einblick in das kulturelle Leben der Juden in Bad Kissingen. Hören Sie jetzt den Text der Broschüre Jüdisches Leben in Bad Kissingen, herausgegeben von der Stadt Bad Kissingen, Stadtgeschichtliche Information, Text Hans-Jürgen Beck und Rudolf Walter. Anfänge jüdischen Lebens in Bad Kissingen. Bereits im 13. Jahrhundert haben Juden in Kissingen gelebt. Allerdings sahen sie sich schon im Jahre 1298 einer blutigen Verfolgung im Zusammenhang mit dem sogenannten Rindfleischpogrom ausgesetzt, das von Röttingen an der Tauber seinen Ausgang nahm. Einen gewissen Schutz vor Verfolgung gewährte das Leben als Schutzjude eines adligen Schutzherrn. In Kissingen besaßen neben dem Würzburger Fürstbischof auch ortsansässige Adlige das Recht, Schutzjuden aufzunehmen. Zu ihnen gehörten die Herren von Erthal. Sie errichteten damals den noch heute existierenden Judenfriedhof in der Bachgasse als Ghetto-Siedlung, in der die Juden bis ins 19. Jahrhundert isoliert von der übrigen Bevölkerung leben mussten. Zeitweise betrug der Anteil der Schutzjuden im 17. Jahrhundert fast 50% der Gesamtbevölkerung. Die Emanzipation und Integration. Im Laufe des 19. Jahrhunderts gelang es den Kissinger Juden nach und nach, sich in das Leben der Badestadt zu integrieren. Ein erster Schritt auf diesem Weg war das allerdings noch sehr restriktive Bayerische Judenedikt von 1813, das den sesshaften Juden praktisch die bayerische Staatsangehörigkeit zusprach. Die volle Gleichberechtigung erhielten die Juden mit der Reichsgründung von 1871. Als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens fühlten sie sich ihrer Heimatstadt eng verbunden. Allerdings zeigten sich bereits im Kaiserreich erste Ansätze eines neuen Antisemitismus. Jüdisches Gemeindeleben. Bis zur Deportation der letzten Kissinger Juden im April und September 1942 besaß Bad Kissingen eine relativ große und lebendige jüdische Gemeinde. In den 20er Jahren zählte sie mit 504 Mitgliedern zu den 10 größten Gemeinden in Bayern. Die Mehrheit der Kissinger Juden war dem liberalen Judentum zuzurechnen, nur ein kleiner Teil tendierte zum orthodoxen Judentum. Im Mittelpunkt des öffentlichen religiösen Lebens stand die Synagoge. Bereits 1705 wurde in unmittelbarer Nähe des Judenhofes ein jüdisches Bet- und Schulhaus errichtet, das 1851 und 52 durch einen einfachen und schlichten Neubau ersetzt wurde. Die 1902 eingeweihte monumentale neue Synagoge, die nach Plänen des Kissinger Architekten Karl Krampf im neoromanischen Stil gebaut worden war, spiegelte das gewachsene Selbstbewusstsein und Ansehen sowie die enge Heimatverbundenheit der Kissinger Juden wider. 1938 wurde sie von überwiegend örtlichen SA- und SS-Männern in Brand gesteckt und verwüstet, 1939 auf Beschluss des Kissinger Stadtrates abgerissen. Gut erhalten ist hingegen der jüdische Friedhof in der Bergmannstraße. Seit 1817 wurden hier die Kissinger Juden begraben. Die Rolle der Juden im Leben der Stadt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Integration der jüdischen Bürger weit vorangeschritten. Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, meldeten sich viele Kissinger Juden als Kriegsfreiwillige. 8 von ihnen fielen, viele wurden verletzt. In der unruhigen Zeit nach der Novemberrevolution 1918 waren zahlreiche Kissinger Juden bemüht, ihre Heimatstadt vor den Wirren im Land zu bewahren. Im Stadtrat, dem Kurverein und in zahlreichen anderen Vereinen und Verbänden prägten Juden das Leben der Badestadt maßgeblich mit. Fast 90% der jüdischen Gemeindemitglieder lebten um 1930 vom Fremdenverkehr und vom Kurbetrieb. Im Einzelhandel, vor allem in der Textilbranche, gab es ein breites Spektrum jüdischer Geschäfte, das vom führenden Modehaus und Hoflieferanten bis zum Billigpreisgeschäft reichte. Aufkommender Antisemitismus in der Weimarer Republik. In der Weimarer Zeit gewannen die bereits im Kaiserreich vereinzelt vorhandenen Ansätze eines neu aufkommenden völkischen Antisemitismus schärfere Konturen. Eine zunächst kleine Gruppe fanatischer Antisemiten um den Ortsgruppenleiter der NSDAP versuchte, die jüdischen Mitbürger durch Plakataktionen, Hetzpropaganda, Anschläge und provozierende Umzüge einzuschüchtern. Einige jüdische Bürger bemühten sich jedoch in der Weimarer Republik sehr engagiert und zum Teil auch erfolgreich, dem aufkommenden Nationalsozialismus und Antisemitismus entgegenzuwirken. Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik des NS-Regimes. Während der NS-Zeit kam es zu einer Vielzahl von Ausgrenzung und Verfolgungsaktionen gegen jüdische Einwohner und Kurgäste. 123 Kissinger Juden sahen sich zur Auswanderung gezwungen, 143 zogen in andere deutsche Städte um. In der Pogromnacht 1938 wurde nicht nur die Synagoge in Brand gesteckt, sondern ortsansässige SA- und SS-Leute verwüsteten auch zahlreiche jüdische Häuser und Geschäfte. 38 Juden wurden verhaftet, 14 von ihnen in das KZ Dachau deportiert. Am Ende der Terrormaßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung stand die Deportation der letzten Kissinger Juden nach Itzbika und Theresienstadt, wo fast alle ums Leben kamen. Jüdisches Leben nach 1945. In den Nachkriegsjahren zogen zwar etwa 25 jüdische Frauen und Männer wieder nach Bad Kissingen, jedoch kehrte kein einziges Gemeindemitglied hierher zurück. Auch eine neue Gemeinde wurde nicht mehr gegründet. 1959 konnte allerdings dank der Initiative von Josef Weißler der Betsaal im alten Gemeindehaus wieder eröffnet werden. Seit dieser Zeit finden dort in den Sommermonaten wieder Gottesdienste statt. Im August 1996 wurde der renovierte Betsaal als Josef Weißler Synagoge feierlich eingeweiht. Zurzeit leben zwei jüdische Familien ständig in Bad Kissingen. Das Kurheim Edenpark in der Rosenstraße bietet seinen Gästen als einzige Kureinrichtung in Deutschland eine koschere Küche an. Anfang 1997 schloss der Landkreis Bad Kissingen eine Partnerschaft mit dem Landkreis Tamar in Israel. Text von Hans-Hermann Beck und Rudolf Walter. Die Dauerausstellung »Jüdisches Leben in Bad Kissingen« ist jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Hören Sie jetzt ein hebräisches Lied, einen Psalm über den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, gesungen von Natalia Gonochowa.
Bezet Israel mi Mitzrayim, Beit Yaakov mi Hamloes, Hayta Yehuda lekodsho, Israel imam shevota, Hayam rayanos, Hayarden.
Jesus ist das Licht der Welt. Nach einer überraschenden Begegnung mit Jesus Christus begann für den Yogalehrer Erik Mosiman das Abenteuer seines Lebens. Mit Jesus begann sein verrücktes und erfülltes Leben. Erik Mosiman hatte alles, was manche sich zu einem glücklichen Leben wünschen: einen guten Job, eine Frau und ein cooles Auto. Trotzdem war er nicht glücklich. Irgendwas fehlte. Seine Suche nach einem erfüllten Leben führte ihn mit 20 Jahren in die transzendale Meditation, später zum Buddhismus, Taoismus und verschiedenen Formen von Magie. Mit Jesus wollte er jedoch nie etwas zu tun haben.
Ich habe Jesus Christus eigentlich gar nie gesucht. Im Gegenteil, ich habe ihn immer abgelehnt, weil ich wurde katholisch erzogen und das hat mich irgendwie innerlich abgestoßen. Ich hatte aber immer Sehnsucht nach Wahrheit und nach Gott. Und so bin ich eigentlich auch zum Yoga gekommen, denn Yoga lehrt ja, durch Yoga findest du den Weg zurück zum Göttlichen, zur Wahrheit und zu Gott. Nun war es so, dass ich aktiver Yogalehrer war, 3 Jahre lang, und eines Morgens bin ich aufgewacht, habe mich wie in Trance an meinen Tisch gesetzt, habe ein Stück Papier genommen und habe etwas draufgeschrieben, habe einfach etwas geschrieben. Und als ich wieder zu mir kam und gelesen habe, was ich da geschrieben habe, habe ich gelesen: Herr Jesus Christus ist mein Herr und Meister, mit ihm lebe ich, in ihm sterbe ich, seine Liebe ist das Licht in der Finsternis. So hat diese ganze Geschichte angefangen.
Zu Hause hatte Erik einen Raum zu einem Tempel umgestaltet. Er war dekoriert mit Bildern von Gurus, Buddha-Figuren und vielen anderen spirituellen Gegenständen. Nie durfte jemand diesen Raum betreten, nur Erik. Und auch er ging nie hinein, ohne sich vorher zu waschen. Erik absolvierte auch eine 3-jährige Ausbildung zum Yogalehrer. Erik war überzeugt, durch Yoga den Weg zum Göttlichen zu finden, so sagen es auch die Yogis. In Modenz eröffnete er eine Yogaschule, die er 3 Jahre lang betrieb. Daneben hatte er verschiedene Jobs. Doch dann sollte alles anders kommen.
Daraufhin habe ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben eine Bibel in die Hand genommen. Und das Erste, was ich aufgeschlagen habe, war die Stelle, wo es heißt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und daraufhin habe ich innerhalb von 2 Wochen alle meine Yoga-Klassen aufgeklärt, dass ich sie die letzten Jahre hinters Licht geführt habe und es nur einen Weg gibt und das ist Jesus Christus.
Wie hast du das gemacht? Bist du zu den Leuten dann hingegangen, also die in deiner Yoga-Klasse waren oder wie hast du die dann aufgeklärt über deinen jetzigen Zustand?
Ich habe sie empfangen wie normal. Sie sind zu mir in die Yogastunde gekommen und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich muss ihnen was sagen. Die Reaktion war natürlich die, sie haben mich alle für verrückt erklärt und haben gemeint, ich sei doch so ein toller Yogalehrer, ich soll doch noch mal drüber nachdenken. Und ich habe gesagt, da gibt's nicht mehr zum drüber nachdenken. Ich habe sie hinters Licht geführt und ich habe mich dafür entschuldigt, meine Yoga-Klassen aufgelöst und meine Yogaschule geschlossen. Das war eigentlich die ganze Geschichte.
Das Holzkreuz brachte alles durcheinander. Auf einem Flohmarkt kaufte Eric für 5 Franken ein Holzkreuz und stellte es als Symbol in seinen Tempel. Interessanterweise hatte er 2 Tage später alle Gegenstände aus dem Tempel entfernt, nur das Kreuz war übrig geblieben. Den Grund dieser Aufräumaktion kann Eric bis heute nicht benennen. Das war der Anfang einer einschneidenden Veränderung.
Ich hatte in meiner Wohnung, also ich hatte meine eigene Yogaschule, aber die war eigentlich frei von irgendwelchen Symbolen. Aber in meiner Wohnung hatte ich ein kleines Zimmer und das war für mich wie ein Tempel. Da hatte ich meine Gurus an den Wänden und ja, die Götterfiguren aus dem Hinduismus und die habe ich alle innerhalb von 3 Tagen sind die auf den Müll geflogen.
Und was ist an die Stelle von diesen Götzen dann gekommen in deinem Haus?
Ein schlechtes Holzkreuz. Das war dann alles.
Yoga ist eine Lüge. In den nächsten Tagen erklärte er seinen Yogaschülern, ich habe euch über Jahre hinweg angelogen. Yoga ist nicht die Antwort, sondern Jesus. Es tut mir leid, euch getäuscht zu haben. Die Schüler glaubten, er sei übergeschnappt, aber Eric hatte die Wahrheit gefunden und nichts würde ihn jemals wieder von Jesus trennen können. Die Lebensqualität, die er jetzt kannte, überstieg alles, was er sich durch Yoga auch nur annähernd erhofft hatte.
Ich habe dann auch kurz darauf meine Wohnung gekündigt, habe alle mein Hab und Gut verschenkt, habe mir einen Rucksack gekauft, einen Schlafsack und dann bin ich mit meinem Hund 2 Jahre habe ich dann auf der Straße gelebt, im Wald. Bin täglich betteln gegangen und habe den Leuten von Jesus erzählt.
Wie war eigentlich diese Zeit für dich, diese 2 Jahre im Wald zu leben? Hattest du da nicht irgendwie Einsamkeit? Hattest du nicht Angst, wie du die Nacht überlebst oder so? Also Angst vor irgendwelchen Angriffen, Übergriffen? Wie war das für dich persönlich?
Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe nie etwas vermisst. Ich hatte immer Nahrung, Kleidung, Schlafplatz. Es hat mir an nichts gemangelt, ich habe mich nie einsam gefühlt, ich hatte nie Angst. Nein, niemals. Ich war geborgen, in der Nähe des Vaters. Tönt jetzt ein bisschen komisch, aber so war das. Und nach 2 Jahren hat mir irgendwie eine Stimme, mein Gewissen hat mir gesagt, du kannst ja nicht dein Leben lang auf der Straße leben. Und daraufhin habe ich mich um Arbeit bemüht und es war kaum zu glauben. Ich habe einmal ein Stelleninserat gesehen, habe mich dort vorgestellt und habe die Stelle sofort bekommen.
Eric las die Bibel und fragte nach Gottes Führung. Dabei erlebte er immer wieder Gottes Reden. Einmal las er in der Bibel, will jemand mir nachfolgen, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. An anderer Stelle sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. In seiner Begeisterung für Jesus tat Eric alles, was sein Meister gebot, und dazu gehörte, seine Wohnung aufzugeben und seinen ganzen Besitz wegzugeben. Von nun an lebte Eric im Wald. Sein Besitz war ein Schlafsack, eine Bibel, ein paar Kleidungsstücke und sein Hund. Jeden Tag bettelte er um etwas Geld für Nahrung und erzählte den Menschen von Jesus. Statt materiellem Komfort genoss Eric die spürbare Nähe Gottes. Danach nahm Eric einen Job an, lebte aber noch immer ein einfaches Leben und verschenkte alles, was er nicht unbedingt brauchte.
Ich war gelernter Speditionskaufmann, habe es bis zum Abteilungsleiter gebracht. Mit 26 war ich Abteilungsleiter. Ich hatte alles, Wohnung, schönes Auto, nette Freundin, aber auch die innere Leere, die mich immer begleitet hat. Und das war ja auch der Grund, dass ich mich dem Yoga zugewandt habe, wegen meiner inneren Leere. Und nach dem Bekenntnis zu Jesus wurde mir erst klar, dass ich mein ganzes Leben bis anhin eigentlich nur in der Finsternis umhergewandert bin, auf der Suche nach dem Licht.
Kannst du dich eigentlich an Begegnungen mit Menschen erinnern, die dir von Jesus vielleicht erzählt haben oder auf die Bibel hingewiesen haben in dieser Zeit, als du noch deinen ganz normalen Job gemacht hast oder als du jugendlich warst, vielleicht in deiner Kindheit irgendwie? Gibt es da Begegnungen mit Menschen, die Christen waren und das auch so gelebt haben, also sichtbar nach außen hin gelebt haben?
Nein, die Christen, die mir begegnet sind, das waren alles in dem Sinn Katholiken. Das war das konnte mich einfach nicht. Ich weiß, einmal kam einer zu mir und hat gesagt, ja, bei Jesus Christus, und ich habe ihm zur Antwort gegeben, lass mich in Ruhe mit diesem Schwächling. Lass mich in Ruhe mit diesem Typen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also ich habe ihn ganz klar abgelehnt. Als ich jedoch den Weg zum Glauben zu ihm gefunden habe, wurde mir klar, oder es wurde mir so gesagt, ich habe niemals Jesus Christus abgelehnt, sondern die Lehre, die sie mir geben wollten. Und das war nicht wirklich die christliche Lehre. Und er hat mir auch gesagt, du hast schon immer zu mir gehört, du hast es nur vergessen, aber ich habe dich nicht vergessen und jetzt habe ich dich geholt. So ist es. Und ich kann nur sagen, seit ich mit ihm unterwegs bin, das sind jetzt 37 Jahre, ich hatte Hochs und Tiefs, wie jeder Mensch. Aber ich war nie mehr verzweifelt, ich hatte nie mehr Angst. Ich wusste oder weiß, denen, die Gott lieben, gedeiht alles zum Besten.
Unter Menschen fühlte sich Eric oft einsam, nicht aber, wenn er sich in die Natur zurückzog, um Gott zu suchen. In einer christlichen Gemeinschaft, die sich für Menschen mit verschiedenen Problemen einsetzt, fand Eric schließlich einen Ort, wo er sich mit anderen Gläubigen austauschen und beten kann.
Ich war auch in meiner Jugend war ich oft depressiv, ich hatte oft Depressionen. Ich war ja auch, hatte auch mit Drogen zu tun, niemals harte Drogen, aber ja, ich habe immer ein Leben an der Grenze zum Abgrund gelebt. Seit ich mit ihm unterwegs bin, ist das nicht mehr passiert.
Wie lebst du jetzt eigentlich deinen Glauben? Hast du Gemeinschaft mit anderen Christen, ja, die dir Unterstützung bieten oder mit denen du dich austauscht?
Also ich muss sagen, ich war die letzten 34 oder 35 Jahre immer alleine unterwegs, weil die christlichen Gemeinden, die ich so kennengelernt habe und reinschauen konnte, die haben mich auch nicht überzeugt. Und jetzt, vor anderthalb Jahren, habe ich einen wahren Christen kennengelernt. Heute ist er mein Chef. Und das war der erste und einzige, der mich wirklich abholen konnte, weil ich sehe, er lebt, was er sagt. Und vorher habe ich oft erlebt in christlichen Gemeinschaften, sie haben schöne Worte, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist es eben nicht so, wie sie gesprochen haben.
Den Glauben mit anderen zu teilen ist sehr wertvoll, sagt Eric, der sich mit christlichen Gemeinden anfangs etwas schwer tat. Heute ist Eric seit vielen, vielen Jahren ein Nachfolger von Jesus. Noch immer hält er fest, Jesus ist das echte Leben. Du kannst es nirgends sonst finden.
Und jetzt habe ich eine kleine Gemeinde gefunden in Erlenbach. Und dort fühle ich mich geborgen und fühle mich wohl. Ich kann mich einbringen und ja, Ende gut, alles gut.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Eric, für das Interview.
Ja, gern geschehen. Und ich hoffe, möglichst viele Menschen finden den Weg zu Jesus. Denn er ist wirklich das Licht der Welt. Ohne ihn kein wahres Leben. Amen.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Alexander Schmidt hat Sie durch das Programm begleitet. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne über das Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über jede Nachricht von unseren Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder. Bis dahin alles herzlich Gute. Tschüss.